Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, und wir sind wieder da, endlich im Wochenrhythmus. Es hat gefühlt eine halbe Ewigkeit gedauert, bis wir beide das mal wieder auf die Kette bekommen haben. Aber wir haben uns gerade in der Vorbesprechung schon ein bisschen verhakt, weil wir uns echt nicht ganz klar waren, in welche Reihenfolge wir heute diese drei Spiele bringen werden. Und vielleicht missfällt die auch dem einen oder anderen, weil wir haben echt drei ganz starke Spiele heute dabei. Wir sprechen nämlich über Liverpool gegen West Ham und da vor allem auch über zwei ganz wichtige Personalien. Zwinker, zwinker. Dann schauen wir auf Newcastle gegen Manchester United und wir schauen auf Man City, die gegen Oliver Glasner und Crystal Palace gespielt haben. Natürlich gibt es noch einige weitere Begegnungen im Kampf um den Abstieg, aber auch um die Champions League und einige andere spannende Dinge. Wir legen los und jetzt kommt hier The Big Reveal mit Newcastle gegen Man United. Warum, lieber Robin?
Ja, zwei Gründe. Und die Gründe heißen Newcastle und United. Newcastle, weil Kampf um die Champions League, ich glaube, geht ein bisschen unterm Radar. Nach diesem Spiel können sie, wenn sie gewinnen, wir lassen hier das Ergebnis nochmal bewusst offen, in die Champions League-Ränge springen, haben ein Spiel weniger als alle um sie herum. Also theoretisch, wenn sie beide gewinnen, sprich das gegen United und das Nachholspiel, sind sie Dritter. Das ist einfach was, was ein bisschen untergegangen ist. Wir wollen drüber reden, was macht sie so stark und was läuft gut im Moment. Und der andere Grund ist United. United schon allein, weil sie United sind und fast immer eine Story parat haben. Aber natürlich im Moment Kontext, internationales Geschäft. Euroleague gegen Lyon ist ja genau zwischen diesem Spieltag, sind die Champions League-Spiele und Europa League-Spiele. Das ist einfach schon wieder eine Story für sich und wir mussten es mit reinnehmen.
Ja, und lass uns doch vielleicht ganz kurz da bleiben, nämlich bei diesem Euroleague-Viertelfinale in Lyon. Lyon, eine Mannschaft, die ganz gut steht in der Ligue 1, ich glaube auf Platz 5 oder so. Und ja, mit einigen alten Haudegen, würde ich mal sagen. Und einer davon ist ja Nemanja Matić. Hat ja auch ganz lange bei Man United gespielt, damals unter seinem großen Förderer und größten Fan, José Mourinho. Und mittlerweile spielt der gute Mann bei Olympique Lyon und hat natürlich noch seine Meinung auch zu Man United, seinem alten Arbeitgeber. Und hat da vor allem auch mal seine Meinung kundgetan zu deren aktuellen Schnapper, Onana. Und ich muss sagen, der Mann hat vielleicht mal Radio England gehört. Auf jeden Fall ist der meiner Ansicht über Onana gar nicht mal so weit entfernt.
Er hat schon richtig ausgeteilt, sagen wir es, wie es ist. Hintergrund, Onana hat vor der Partie, vor der Pressekonferenz mit Matić gesagt, United, Lyon, wir sind schon deutlich besser und wenn wir unsere Leistung bringen, dann kommen wir hier weiter und werden sie schlagen. Und der Satz hat Nemanja Matić nicht so gut gefallen und hat dann in Mourinho-Manier zurückgeschlagen auf der Pressekonferenz, bei der er natürlich geladen war als Ex-Spieler und hat gesagt, ach wirklich, das hat er gesagt, also als einer der schlechtesten Torhüter Uniteds Geschichte sollte er aufpassen, was er sagt. Und hat hinterhergeschoben, dass es ja auch statistisch so ist. Also hat sogar noch seine Stiche, seine Aussage begründet und sagt, dass er einfach von dem, was er hält, von dem, was er bringt, mit das Schlechteste ist, was United je im Kasten hatte. Und dass es halt stimmt, ist das, was es so schmerzhaft macht. Und alleine dieser Clash vor der Partie hat schon wieder eine Geschichte gemacht.
Das sind mit die besten Mindgames, die ich seit Monaten gesehen habe. Also ich glaube, wir alle vermissen ja so Leute wie Mourinho, so Leute wie Klopp in der Premier League, Conte, Tuchel. Die haben wenigstens noch mal so ein bisschen Feuer reingebracht. Das haben wir mittlerweile leider nicht mehr. Vielleicht kommt ja wieder demnächst mal einer. Aber Matić jetzt hier mit diesen richtigen Schüssen in Richtung Onana. Und Matić, der muss es ja wissen eigentlich, ne? Der Mann ist 36. Was der schon für Stationen hatte. Der hat schon bei den größten Vereinen gespielt in allen Ländern. Also jetzt Lyon, AS Rom, Man United, Chelsea, Benfica. Also der Mann kennt sich ja aus. Ich bin mir sicher fast, dass der Mann auch mal ein guter Trainer wird, weil der ja echt ein kluges Kerlchen ist. Und ist auch perfekt aufgegangen danach, ne? Also Onana in Lyon ist mal richtig schwimmen gegangen.
Er sah gar nicht gut aus. Also ich glaube, einen Treffer können wir zu fast 100% auf seine Kappe nehmen. Beim anderen ist er auch mit drin. Das sah einfach richtig bescheiden aus. Also die Mindgames sind aufgegangen, wie du es gesagt hast. Und es kam dann noch schlimmer für den Torhüter, denn er durfte nicht ran gegen Newcastle, stand nicht mal im Kader. Amorim hat sich natürlich geäußert. Das Ganze ist nicht verletzungsbedingt. Er sagt, alle sprechen immer über die Physical Attributes, also den körperlichen Zustand. Wir müssen aber auch mit reinnehmen, was mental abgeht. Ich glaube, viel, viel, viel sagen, da kannst du es nicht beschreiben. Es geht natürlich darum, dass der Mann einfach gebrochen ist. Also nach so einem Spruch, nach den Wochen, nach den Leistungen, der ist einfach, der ist fertig. Und Amorim hat daraus den Schluss gezogen, das aber auch betont für dieses eine Spiel. Es ist eine Einspielmaßnahme, Bayındır ins Tor zu stellen. Der Türke kam 2023 aus der ersten Spielklasse der Türkei und durfte jetzt erste Mal ran für Onana. Und der bekommt eben ganz die Pause. Man hat aber so im Unterton gehört, Rückspiel Lyon, soll wohl Onana wieder im Tor stehen.
Das ist halt wahnsinnig wichtig, deswegen erzählen wir es jetzt auch so groß und breit, weil die Euroleague, die muss United eigentlich, oder was heißt eigentlich, die müssen sie gewinnen, um noch eine Chance zu haben auf den europäischen Wettbewerb nächstes Jahr. In der Liga stehen sie im absoluten Niemandsland. Das wird nichts mehr mit der Qualifikation für Europa. Und deswegen müssen sie da auf jeden Fall Lyon schlagen und auch eigentlich das ganze Ding gewinnen. Und sie haben da noch spät geführt gehabt durch Ziyech, der das 2-1 in der 88. gemacht hat. Aber dann hat Cherki noch ausgeglichen in der 95. zum 2-2. Natürlich trotzdem ein ganz annehmbares Resultat für sie in Lyon. Aber alle haben, glaube ich, auch gesehen, Lyon ist eine Mannschaft, die eklig sein kann, die dich auch noch bestrafen kann. Und wenn die ins Old Trafford kommen, da ist alles möglich.
So sieht's aus. Deswegen wurde auch rotiert. Amorim hat einige Wechsel in der Startelf vorgenommen. Maguire, Casemiro, Dorgu und Højlund saßen allesamt auf der Bank. Dafür Lindelöf, Eriksen, Zirkzee und ganz junger Mann Armas in der Startelf. Armas sogar als allererstes für ihn, das erste Mal in der Premier League, in der Startelf. 18 Jahre alt der Mann. Seit 2023 Teil des Profikaders, kam da aus Watford, hat in der Vorbereitung schon eine wirklich gute Figur gemacht, Vorbereitung auf diese gesamte Saison. Das heißt, man hat ihn schon deutlich vorher erwartet, hat jetzt sehr lange keine Spielzeit bekommen. Diesmal auf der linken Schiene von Anfang an das Vertrauen erhalten.
Ja, ist ein ganz junger Mann, der Mess, ist 18, glaube ich, also natürlich richtige Feuertaufe für ihn hier noch auswärts in Newcastle in St. James' Park, wo ja wirklich auch mal alles passieren kann, auch stimmungstechnisch. Und war ich schon sehr gespannt, da den jungen Mann zu sehen. Ansonsten haben wir einen Victor Lindelöf in der Startelf gesehen, Christian Eriksen. Das ist für mich eigentlich eine Achse, die ich so nicht mehr erwarte ab dem Sommer, wenn dann Amorim seine Pläne für ihn endlich mal vollführen kann. Auf der anderen Seite ist das fast die A11 bei Newcastle und Eddie Howe. Das sind einfach die Jungs, die ja die ganze Saison schon sehr gut spielen. Anthony Gordon ist auch zurück für sie im Spieltagskader. Für ihn hat aber jetzt noch Harvey Barnes angefangen. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel. Wie gesagt, Ausgangslage ist besprochen. Newcastle macht richtig große Schritte und schielt schon auf die Champions League auf jeden Fall. Und United, die wollen auf jeden Fall noch ihr Gesicht wahren und dann in der Euroleague ran. Und Newcastle beginnt hier mal, wie wir es von ihnen kennen, ne? Wie die Feuerwehr.
Ja, später, aber ich würde sagen, die ersten 10, 15 Minuten, die waren richtig gut von beiden Seiten. Das war ganz spannend zu sehen. Beide haben super hoch gepresst. Am Anfang United mit knapp 60% Ballbesitz, also sind wirklich nicht verkehrt in die Partie gekommen. Bis dann, so nach 15 Minuten, ein Schalter umgeht und dann ist es so, wie du es eingangs beschrieben hast, dann ist Newcastle sowas von da und viel, viel zwingender und treffen dann auf eine Art und Weise, wie es United aufgrund fehlender Qualität im Moment nicht tut. Das ist erst Isak, der den Ball annimmt, der springt dann eigentlich viel zu hoch, der spielt den aber einfach Volley, ich glaube so auf eigener Schulterhöhe, spielt dann einen Steilpass durch zu Tonali, alles in der Luft, der nimmt den sofort Volley und der schweißt ihn links unten rein. Richtig, richtig cooles, schönes Tor. Und dann steht es eben früh 1-0. Und die Spielphase, die darauf folgt, ist dann eine Demonstration, weil das ist richtig dominant, was Newcastle ab diesem Zeitpunkt in der ersten Halbzeit auf den Platz bringt.
Ja, tolles Tor, auch von Sandro Tonali, der uns ja beiden, glaube ich, echt gut gefällt seit seiner Rückkehr. Hat da die Zeit echt gut genutzt, auch wo er nicht spielberechtigt war wegen seiner Wettvergehen. Und ist echt, glaube ich, nach wie vor ein sehr wertvoller Spieler. Hoffentlich behalten sie ihn und da kommt nicht noch was nach, man weiß es ja nie. Aber trotzdem, United schüttelt sich einmal kurz und kommt dann irgendwie durch diese extreme Stressphase und schafft sogar noch vor der Pause so ein bisschen dann gegen den eigentlichen Spielverlauf das ganze Ding dann wieder aufzuhalten und schafft das 1:1 nach 37 Minuten, ganz schneller Angriff für sie und am Ende ist es Garnacho, der das 1:1 erzielt.
Völlig aus dem Nichts. Also wirklich Newcastle klar besser in dieser Spielphase und dann hat United diesen einen Konter, den sie dann aber exzellent ausspielen. Dalot macht richtig viele Meter, liegt quer und dann ist es der für mich vielleicht einzige Qualitätsspieler im Abschluss neben Bruno Fernandes, Garnacho, der da ist, gut nach innen zieht, einen guten Winkel findet und den Ball mit Hilfe des Pfostens im Tor unterbringt. Und dann steht es eben 1:1 und United weiß nicht so richtig warum. Also Newcastle hatte Chancen, hier 2-3 Tore zu machen, alleine der ersten Halbzeit. Aber sie bleiben eben im Spiel und es steht 1:1, alles drin. Und dann hast du nochmal die Möglichkeit, du kannst vielleicht personell etwas verändern, du kannst eine Ansprache wählen, du kannst irgendwie versuchen, diesen Spielverlauf auf deine Seite zu ziehen. Und dann kommen die beiden raus und es spielt nur ein Team und das ist Newcastle.
Ja, und vor allem spielt nur ein Mann gefühlt. Und da habe ich mich schon sehr gefreut, muss ich sagen, weil ich bin echt ein sehr großer Fan von ihm. Er hat nun mal häufig einen sehr guten Teammitspieler, an dem er einfach schwer vorbeikommt. Und die Rede ist von Harvey Barnes, der natürlich, wenn alle in Topform sind, an Anthony Gordon nicht so leicht vorbeikommt. Aber da Gordon nun mal jetzt lange raus war auch, hat Barnes jetzt schon einige Minuten mehr machen dürfen und macht sie überragend nach der Pause und macht hier innerhalb von, 15 Minuten, glaube ich, 2 Tore. Und das einfach mit seiner ganzen Power, mit seiner Energie. Der macht die Läufe in die Tiefe, der zieht durch an den Fünfer, ist immer gefährlich und jemand, gegen den man höchst ungern verteidigt.
Doppelter Doppelpack trifft hier in dieser Partie doppelt und auch schon gegen Leicester. Also im Moment einfach richtig gut in Form. Der Mann, wie du sagst, hat jetzt mehr Spielzeit und profitiert einmal vom Wegrutschen von Mrazawi, wo er dann gut durchgeht und einen richtig, richtig guten Abschluss in den Winkel setzt. Und beim ersten Tor ist es vor allem Livramento, der erwähnt sein muss, geht da an 3 Leuten vorbei, spielt einen richtig guten Querpass, flach durch den 16er, Fünferkante und dann ist es Murphy, der zuletzt nochmal querlegt und Barnes schiebt rein, dass die beiden Tore, die dann zum 2:3 führen und weil sonst wäre es ja auch alles irgendwie nicht rund. Natürlich gibt es noch einen Torwartfehler bei United. Bayindir kann seine Chance nicht nutzen. Sah immer mal wieder nicht richtig souverän aus, wurde auch extrem stark gepresst. Sie sind eigentlich immer durchgelaufen auf den Schlussmann von United. Und dann ist es einmal er, der einen Chipball versucht, über die 10er-Stürmerreihe von Newcastle zu spielen, weil da ein großer Leerraum war, einfach im Spielfeld. Kommt aber eben nicht ganz drüber, weil Joe Linton ist dann doch ein großer Mann, bleibt an seinem Kopf hängen. Der köpft sofort zu Bruno Guimarães, der frei vom Tor steht und nur noch einschieben braucht. Und dann steht es nach 77 Minuten 4:1 und das völlig verdient. Das ist Pressing auf allerhöchstem Niveau. Sie haben wirklich komplett dominiert im Mittelfeld, im Pressingverhalten ganz früh. Das war einfach Dominanz.
Man muss es sagen, wie es ist. Newcastle nimmt da Man United so richtig auseinander in dieser Phase, eigentlich ab dem 1:0 von Tonali und dann bis zu dem dritten, vierten Tor. Das ist einfach so eine starke Phase von ihnen mit so viel Power und Energie und Laufbereitschaft, wie wir das halt wirklich von ihnen kennen. Und auf der anderen Seite aber auch in Man United, was wirklich symptomatisch für sie und für ihre ganze Saison überhaupt nicht auf dem Platz zu sein scheint. Die Spieler wirken desorientiert, wirklich das alte Muster, was wir von denen kennen, überhaupt keine Abläufe und dann einfach ein Team, wo du denkst, nein, das ist einfach furchtbar, das ist nicht Man United und man fragt sich, wann hört es endlich auf? Wie tief kann diese Mannschaft noch sinken? Sie wehrt sich überhaupt nicht und dann hast du Spieler drin, wie ich ja schon anfangs meinte, wo du dich fragst, die hätten doch eigentlich schon vor 4 Jahren aussortiert sein müssen und die spielen immer noch und Es ist einfach unglaublich. Es ist unglaublich, wie tief dieser Verein gefallen ist. Und man will da fast noch auf Newcastle schauen, dass die jetzt so eine tolle Saison spielen.
Ja, ich glaube, das machen wir auch. United können wir noch mal intensiver reinnehmen, wenn jetzt das Rückspiel gegen Lyon durch ist. Fakt ist aber, dass sie hier in diesem Spiel taktisch, physisch und von der Qualität her unterlegen waren. Also sie hatten einfach keinen Stich. Und jetzt drehen wir es um, versprochen. Jetzt gehen wir auf Newcastle. Das liegt halt daran, dass das einfach eine richtig gute Mannschaft ist. Also ich habe das Spiel ganz gesehen und habe mich wieder einmal in diese Achse von diesem Team verliebt. Gerade wenn du in der Mitte einmal durchgehst, die Innenverteidigung, Dan Byrne, Cher, dann das Dreier-Mittelfeld, Joe Linton, Tonali, Guimaraes und vorne in der Mitte Isak. Das ist einfach so, so gut. Also die müssen sich vor niemanden verstecken, insbesondere mit ihrer physischen Stärke im Zentrum.
Absolut. Dieses Team ist natürlich auch eine Horrormannschaft, ein Horrorgegner für Man United, weil die haben halt alles das, was denen fehlt. Die haben Laufbereitschaft, die schmeißen sich in jeden Zweikampf, die rennen jedem Ball hinterher und die können richtige Fußball spielen dazu. Und deswegen ist es am Ende auch überhaupt keine Frage, dass Newcastle dieses Ding hier ganz eindeutig zieht mit 4:1. Und du hast die Tabellensituation am Anfang schon angesprochen. Newcastle springt jetzt auf Platz 4 mit einem Spiel weniger als Platz 3, was Nottingham Forest ist. Und könnten sie also ganz locker überholen und dann mit 2 Punkten sogar wegziehen. Also wir sehen gerade ein Nottingham Forest, was sich nicht mehr von der Stelle wirklich bewegt. Die letzten beiden Spiele somit verloren und Newcastle die letzten 4 Spiele gewonnen. Und ich würde sagen, wir machen diese Spiele schon mal zu. Ich will noch einmal ganz kurz einen extra Teaser machen. Ich will heute noch mit dir über die Champions League reden. Du gehst mir heute nicht nach Hause, ohne dass wir über die Champions League reden. Da habe ich noch ein bisschen was von der Seele mit zu quatschen. Aber wir gehen erstmal zum nächsten Premier League-Spiel über.
Das machen wir. Und zwar ist das Liverpool gegen West Ham. Es wurde schon mit einem Zwinkern angeteasert. Wir nehmen das Spiel nicht nur wegen des Inhalts mit rein, sondern vor allem wegen dem, was neben dem Platz passiert ist. Und das sind richtig, richtig gute Nachrichten für Liverpool. Weil von diesen 3 auslaufenden Verträgen konnte einiges geklärt werden.
Ja, wir wissen ja, dass Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk und Mo Salah im Sommer alle vertragslos gewesen wären. Bei Trent Alexander-Arnold stehen ja die Zeichen schon jetzt länger auf Abschied in Richtung Real Madrid. Und so sind dann eigentlich nur noch 2 übrig geblieben. Und es scheint jetzt so, dass Liverpool es geschafft hat, mit beiden zu verlängern. Mo Salahs Vertragsverlängerung ist bereits durch. Bis 2027, also 2 Jahre mehr, bekommt der Ägypter nochmal zugesprochen. Das alles mit einem Gehalt von ungefähr 50 Millionen Pfund auf die 2 Jahre verteilt. Wir reden dann also so 25, 27 mit Boni vielleicht Millionen im Jahr. Das ist ein Rekordgehalt für den Verein. So viel hat er noch nie für einen Spieler und dessen Vertrag bezahlt. Und die Zeichen verdichten sich nun, dass auch Virgil van Dijk verlängern wird, der Kapitän, und das ebenfalls um 2 Jahre. Das ist aber noch nicht sicher, aber trotzdem, die ganzen Granden um Fabrizio Romano haben das schon so verkündet und anscheinend bleiben wohl 2 von 3. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein versöhnliches Ende dieser ganzen Transfer- und Vertragssaga.
Total. Also das Here we go bei van Dijk haben wir auch schon gelesen. Es ist nur noch nicht offiziell. Alles, was man da zwischen den Zeilen, in den Zeilen liest, auf dem Platz gesehen hat heute bei Liverpool gegen West Ham, deutet darauf hin, dass es jetzt nur noch eine Frage von Stunden oder Tagen ist, bis van Dijk auch seinen Namen unter den Vertrag setzt. Und damit sind 2 der 3 fix gebunden, diese absolute Horrorsituation gelöst. Und wenn du jetzt eine Schulnote geben müsstest, also ich bin geneigt zu sagen, wenn du diese Konstellation hast und du schaffst es, Salah und van Dijk zu halten, dann ist das einfach eine richtig gute Lösung.
Ich finde ja die Frage spannend, ob sie jetzt damit ihre Vorherrschaft oder zumindest ihre neue Vorherrschaft ausbauen können. Und haben wir das ja gesehen, die war mit Abstand das beste Premier League Team dieser Saison und jetzt können sie ihre 2 Eckpfeiler halten und um 2 Jahre binden. Und jetzt ist die Frage, ist das auch ein Zeichen für die nächsten 2 Jahre, dass Liverpool wirklich konstant jetzt Meister wird? Das können wir noch nicht beantworten. Auf jeden Fall fand ich es auch noch ganz spannend zu lesen die letzten Wochen, dass viele Fans schon geahnt haben, dass jetzt die Verträge verlängert wurden bzw. werden, weil beide schlechter gespielt haben. Also ich habe da so Kommentare gelesen bei Social Media, Salah muss seinen Vertrag verlängert haben. Schau dir mal die letzten Wochen von dem an. Und anscheinend ist das jemand, der vielleicht auch mal in so ein kurzes Loch fällt, wenn er seinen Vertrag verlängert hat. Das gibt es ja häufiger mal bei Spielern. Die Frage ist dann halt, wie lange so ein Loch anhält, ne?
Ja, fairer Punkt. Also, um vielleicht mal in diesem Schulnotenbild irgendwie zu bleiben, ich bin da bei einer 2+. Also für mich, wenn du diese drei Verträge hast und klar, du gibst Salah jetzt nochmal ein höheres Gehalt, aber mit einem Vertragslaufzeit von 2 Jahren ist das Risiko überschaubar. Du hast deinen Abwehrchef und Kapitän gehalten, du hast den aktuell besten Spieler Europas wahrscheinlich gehalten, jetzt die letzten 2, 3 Wochen ausgeklammert. Diese Saison von den beiden ist sensationell gut und das zu halten ist ein Riesenschritt. Und auf die Frage, die du aufgeworfen hast, ja, also ich glaube schon, dass du mit diesen Verlängerungen deine Chancen, auch nächstes Jahr Meister zu werden, riesig gesteigert hast. Also wenn beide gehen, das ist, glaube ich, komplett klar. Gerade Van Dijk sehe ich für hinten essentiell, wo Trent wahrscheinlich wegbricht. Robertson bringt einfach nicht mehr die Leistung und du wirst einen Umbruch haben in dieser Viererkette. Und da nicht auf Van Dijk verzichten zu müssen, ist, glaube ich, Gold wert.
Das stimmt. Der erleichtert dir halt vielleicht auch mal einen Umbruch und der Mann, der kann dann einfach da bleiben und so ein bisschen auch jüngere Spieler dann anleiten oder neue Spieler. Ich würde es trotzdem, ja, ich würde so eine 2 bis 2 Minus geben, weil sie sich halt durch eine frühere Verlängerung viele Querelen hätten ersparen können. Also diese ganzen Kommentare von Salah und dann Trendsituation, Real macht ein Angebot kurz vor einem wichtigen Spiel. Das hättest du dir halt als Verein alles ersparen können. Du hättest vielleicht auch noch besser abgeschnitten, wenn die drei nicht so abgelenkt gewesen wären von ihrer ganzen Vertragssituation. Das hätte, glaube ich, schon krass geholfen, weil Stand jetzt holen sie halt in Anführungszeichen nur einen Titel und die hätten ja Chancen gehabt auf, sagen wir mal, drei Titel, gut und gerne, weil die einfach so gut drauf sind im Moment. Und jetzt holen sie davon quasi nur einen. Natürlich ist es der wichtigste für sie, es ist die Liga und Slot macht das hervorragend. Aber ja, ich denke, wie gesagt, das ist Anschauungsunterricht gewesen, wie man es nicht macht als Verein. Und ich denke, dass sie jetzt auch als Verein einen deutlich höheren Preis bezahlt haben, weil sie haben halt, ne, sich jetzt hochpokern lassen von Salah und von Van Dijk und hätten sie auch günstiger haben können, bestimmt. Aber ja, Trent ist ja noch verletzt am Knöchel. Die Berichte lauten wohl, dass er noch spielen wird diese Saison. Würdest du aber einen Trent überhaupt noch spielen lassen in der aktuellen Lage? Also die Fans sind ja richtig sauer auf ihn. Und er sieht ja auch häufig so ein bisschen desinteressiert aus da am Seitenrand. Würdest du ihn überhaupt noch in wichtigen Spielen spielen lassen?
Also ich glaube, es gibt keine wichtigen Spiele mehr für Liverpool diese Saison. Deswegen wäre meine Antwort ja. Also, dass sie Meister werden, ist keine Frage mehr. In den anderen Wettbewerben ist man eben nicht mehr dabei. Und ihn dann reinzuwerfen und ihm den Abschied zu geben, ist, glaube ich, schon angemessen. Weil ich verstehe den Frust und man muss nicht nachvollziehen, dass er jetzt diesen Schritt geht. Aber das ist irgendwo jetzt auch Liverpool-Geschichte, was der alles mit dem Verein mitgemacht hat. Er ist hochgekommen aus der eigenen Jugend. Corner taken quickly, was der für Freistöße gebracht hat. Das sind eben Momente der Liverpool-Geschichte, die ein Eigengewächs geliefert hat und der verabschiedet sich. Und ich finde, das sollte gebührend stattfinden, auch wenn ganz, ganz viel Ärger und Trauer auch einfach mitschwingt. Ich glaube, das gehört sich, das vernünftig zu Ende zu bringen.
Das Witzige ist ja durchaus, du sagst, es gibt keine wichtigen Spiele mehr für sie diese Saison. Wenn du einen besseren Verfolger gehabt hättest und nicht nur Arsenal in dieser Verfassung, dann wäre das für mich nochmal eine ganz andere Geschichte auch geworden. Ich habe mir unter der Woche mal deren Restprogramm in der Liga angeschaut und ich weiß nicht, ob du dir ein viel schwierigeres Restprogramm zusammenbauen könntest. Jetzt demnächst kommt Leicester oder dann müssen sie nach Leicester und dann wird es richtig wild. Dann kommen auf sie zu in der Liga Tottenham, Chelsea, Arsenal, auswärts Brighton und Crystal Palace. Da ist wahrscheinlich kein einziges Team dabei, wo du sagst, das ist irgendwie ein Sieg im Vorbeigehen. Und wenn sie da in ihrer aktuellen dürftigen Form wirklich einen besseren Verfolger gehabt hätten, wenn Newcastle nur vielleicht generell 10 Punkte hinter ihnen gewesen wäre und die würden jetzt nochmal von hinten richtig Feuer machen, es hätte nochmal richtig eng werden können eigentlich.
Ja, Tatsache. Also, du hast schon gesagt, wir sprechen noch über die Champions League. Da hat Arsenal jetzt auch ganz klar den Fokus geparkt, schon seit 2, 3, 4 Wochen. Und dementsprechend laufen sie da vorne alleine. Und ich glaube, es passiert nichts mehr. Aber dieses Gedankenspiel ist vielleicht ganz schön, weil es auch zeigt, welche Mannschaften sie halt noch nicht gespielt haben in der Rückrunde, um zu dieser Punktzahl zu kommen. Und dass wir jetzt eben schon vom Meister sprechen, liegt auch irgendwie an der Matchverteilung. Also ich glaube, wenn du früher diese ekligen Partien bekommst, kann es auch anders laufen. Aber hätte, hätte, so wollen wir jetzt hier nicht tiefer reingehen. Wir quatschen kurz über das Spiel, weil das, finde ich, dann auch symptomatisch ist für diese Situation, die wir beschreiben. Sie haben eine richtig gute erste Halbzeit, top gespielt. Salah natürlich wieder mit einem Scorerpunkt, legt vor mit dem Außenriss auf Luis Diaz. Das geht auch in Ordnung, sind sehr, sehr spielbestimmt. West Ham kommt kaum hinten raus. Ist eigentlich ein 5-3-2 über die ganze gesamte Partie. Machen es hinten dicht und dann, zweite Halbzeit, können sie es nicht halten. Plötzlich kommt West Ham zu Chancen. Liverpool lässt nach. Liverpool ist fahrlässig. Also wirklich ein Sinnbild für diese Saison.
Also erstmal muss ich sagen, war ich überrascht, wie passiv West Ham war. Vor allem in der ersten Halbzeit, also gegen dieses angeschossene Reh FC Liverpool, dann musst du im Moment einfach positiver und auch mutiger agieren. Und die da wirklich so immer aus den Seilen wieder rauszulassen, das fand ich schon Wahnsinn. Also wie passiv und schlecht West Ham war, beeindruckend schlecht. Klar, Graham Potter hat sie defensiv ein bisschen stabiler gemacht, hat einen Fokus drauf gelegt. Aber das geht natürlich ganz klar anscheinend zulasten des Offensivspiels und auch der offensiven Initiative. Und deswegen war das ja eigentlich ein einfaches Spiel für Liverpool. Luis Diaz macht hier in der ersten Halbzeit das 1-0, macht er sehr schön. Dann kommt irgendwie so eine Phase, wo beide ab und zu ein paar Chancen haben. Liverpool natürlich deutlich spielbestimmender. West Ham und dann kommen auch wieder Liverpools Defensivschwächen gerade ziemlich zutage. Aus dem Nichts mit Riesenchancen. Also da gab es ja auch irgendwie ein, zwei Lattentreffer. Kudos, weiß ich noch und so. Also das war defensiv auch häufig richtig fahrig von den Reds und du denkst dir, das ist einfach gerade nicht mehr die Mannschaft, die sie in diese Situation quasi gebracht hat, wenn du weißt, was ich meine.
Total, das Spiel ist wirklich nochmal gekippt und das gegen ein West Ham, was aktuell eigentlich gerade so Premier League würdig ist, die stehen da noch halb unten mit drin und spielen wirklich nicht attraktiv, nicht gut nach vorne, aber hier in der zweiten Halbzeit reicht, sie kommen zu Chancen und kommen dann auch zum verdienten 1-1. Das Ganze eine Minute, nachdem Slot sich entscheidet, Salah runterzunehmen und Endo zu bringen. Also auch das irgendwie Symbolkraft, die Einwechslung von Slot, die sonst immer wieder den Karren aus dem Dreck gezogen haben, Punkte geliefert haben, irgendwie nicht so richtig glücklich an diesem Tag. Selbe gilt auch fürs Champions League aus, wo sie eben im Vergleich zu Paris nicht effektiv gut nachlegen können von der Bank, keine Impulse bringen. Auch hier wieder unglückliche Entscheidung, es steht 1-1. Weil nach einer Flanke Van Dijk und Robertson sich nicht so richtig einig werden. Und dann ist es am Ende ein Eigentor, was Robertson auf die Karte geschrieben wird. Und dann steht es 1-1 und das geht in Ordnung. Stand 86. Minute ist 1-1 zwischen West Ham und Liverpool in Ordnung.
Und das nach dem Spiel und dem Spielverlauf. Wahnsinn. Ich habe wirklich meinen Augen nicht getraut. Und dann braucht es halt wirklich Captain Fantastic. Das war am Ende, glaube ich, auch seine Storyline. Das war sein Tag, weil sein Vertrag wird wohl auch unterzeichnet und dann ist es Virgil van Dijk nach einer Ecke von rechts, der ganz entspannt einköpft zum 2-1 und somit Liverpool ganz wichtige 3 Punkte liefert, die sie jetzt, ich würde sagen, 18 Schritte näher bringen an den Ligatitel, weil halt ihr Vorsprung immer größer wird. Noch ein Nachtrag und zwar hat ja Mo Salah heute auch was Historisches geschafft. Er hat den Rekord für die meisten Torbeteiligungen in einer 38 Premier League-Spiele-Saison gebrochen. Und das sind 45 Torbeteiligungen, die er bislang gesammelt hat. Unglaublich. Hat nämlich heute ja Luis Diaz die schöne Vorlage zum 1-0 gegeben. Mit dem Außenriss kann man sich sehr gerne nochmal anschauen. Definitiv lohnenswert. Und am Ende waren es dann wieder diese beiden Spieler, nämlich Mo Salah und Virgil van Dijk, die hier heute mit Vorlage und Tor am Ende den Karren aus dem Dreck ziehen.
Ja, man hätte sich schlechtere Spieler für eine Vertragsverlängerung überleben können. Das Ganze hier wieder mal entscheidend mit den beiden. Aber 2-2 hätte noch fallen können. Selbst nach diesem Brustlöser, nach dem 2-1 durch Van Dijk, gibt es noch einen Kopfball von Füllkrug, der noch an die Latte fliegt. Also das Ganze wirklich nicht souverän. Ja, seit er zurück ist von der Verletzung, ganz nebenbei, sieht das gut aus. Hat schon ein Tor gemacht, ist richtig kopfballgefährlich, trifft hier wieder die Latte. Also was der als Joker für einen Impact bringt, ist im Moment wirklich stark.
Stimme ich dir absolut zu und ich würde es ihm auch mega gönnen. Das wäre irgendwie cool, wenn der so ein Revival hätte unter Graham Potter in der ersten Saison. Aber ich weiß nicht, ob Füllkrug der Potter-Stürmer-Typ ist. Also ich bin da echt gespannt. Vielleicht passt das und sie finden zusammen. Ich würde es ihm echt richtig gönnen. Und ich finde es nach wie vor auch eine coole Idee, von Füllkrug nach West Ham zu gehen. Ist irgendwie so ein bisschen ikonisch. Das ist nachher so ein Move, wo du in 5 Jahren in so Fußballquizzen gefragt wirst, wer war dieser Spieler, wenn du seinen Lebenslauf dir anschaust. Und ich bin gespannt, ob die das noch irgendwie hinbekommen. Auf jeden Fall schafft Liverpool hier heute den Dreier einzufahren und baut somit seinen Vorsprung auf 13 Punkte aus. Im Vergleich zum FC Arsenal 6 Spiele stehen noch aus, so herum. Also in diesen 6 Spielen kannst du noch 18 Punkte erreichen und somit sind sie rechnerisch noch nicht sicher Meister, aber wir alle wissen, und wir haben es auch schon, ach komm, vor Monaten hier verkündet im Podcast, dass das natürlich Liverpools Meisterschaft ist, weil natürlich auch Arsenal, du hast es schon vollkommen richtig gesagt, den Fokus nicht mehr auf die Liga legt, ne?
Ja, so ist es. Und ich glaube, damit können wir das Spiel auch schließen, weil rein sportlich war das echt nicht überzeugend. Ich glaube, das ist durchgeklungen.
Und mach mal Champions League.
Ja, schieben wir rein. Okay, ich merke schon, du hältst es nicht aus, dann tob dich aus. Starten wir mit Villa.
Ach so, ja, okay, ja, blöd, okay. ich hatte jetzt eher mit Arsenal gehofft, aber gut, machen wir Villa, komm. Ich habe ja letzte Woche gesagt gehabt, dass du das schaffen musst, in Paris zu überleben, dass du mit einem Tor verlieren kannst, maximal 2 Tore. Und ich muss sagen, PSG ist mit Abstand die beste Mannschaft gewesen, die ich gegen Villa habe spielen gesehen, die letzten 1-2 Jahre, was die da gemacht haben in Paris, was die Außen gemacht haben, was die im Mittelfeld gemacht haben, andere Liga, das ist ein anderer Fußball gewesen, das war nicht der gleiche Sport, den die beiden Mannschaften da gespielt haben. Ich muss sagen, Villa auch nicht mit einem Sahnetag, die haben das solide gemacht, die haben sich jetzt auch selber hinten keinen reingelegt, das war schon mal ganz gut, aber ne, es war halt ein normaler Tag und du brauchst an so einem Tag oder in so einem Spiel einfach einen wirklich überragenden Übertag und den hatten sie jetzt auch nicht und am Ende kassieren sie dann leider ganz spät noch dieses blöde 3-1 in Paris. 2-1 wäre vollkommen fein gewesen, nach dem Spiel vor allem. Und dann dieses 3-1, es war schon ein Tiefschlag, so ich würde sagen untere Magenregion. Jetzt macht es das Ganze halt wirklich ultra schwierig zu Hause. Eindeutig gesagt, das kann man auch gegen eine super PSG-Mannschaft vielleicht irgendwie hinbiegen, mal an einem Top-Abend. Aber 2 Tore, das sehe ich nicht mehr eigentlich.
Verstehe ich. Und aus Fansicht gehe ich auch mit der Einschätzung mit, ist nur halt einfach Tatsache, wie du es gesagt hast, Paris war um Längen besser. Was die in diesem Heimspiel gemacht haben, war wirklich beeindruckend. Mal wieder in einer Champions-League-Nacht richtig gut aufgelegtes Paris. Und dass sie dann am Ende 3 Tore machen, geht in Ordnung. Villa trifft relativ aus dem Nichts durch Rodgers, relativ früh, nach einer halben Stunde, geht sogar damit in Führung. Aber was dann Douet im Moment macht, Kvaratskhelia, das ist schon richtig gut. Und ich glaube auch gefühlt alles Traumtore, also alle Spielzüge, Sachen, die gefallen sind, außergewöhnlich stark. Hatte schon vieles von, ich weiß nicht, Kunst teilweise, was Paris macht, also denen zuzugucken. Ich habe auch Einzelspiele geguckt, weil ich einfach Lust hatte, mir das 90 Minuten anzugucken. Und ich weiß nicht, wann ich das mal über Paris gesagt habe, ist lange her.
Ja, ich wollte noch so ein bisschen Dortmund sehen, wie sie in Barca leiden müssen. Deswegen habe sogar ich die Konferenz mir angeschaut. War auch nicht schlecht, da Barca so ein bisschen rumzuzaubern, zu sehen. Sind wir ehrlich, das ist das Finale eigentlich. Ne? Also du musst eigentlich sagen, Barca gegen PSG, das sind gerade die besten beiden Mannschaften. Und die beiden mal echt in so einem 90-Minuten-Thriller zu sehen mit den offensiven Jungs, das könnte schon ein Spiel für die Jahre werden. Aber vielleicht gibt es ja noch eine andere Mannschaft, die da ein Wörtchen mitzureden hat. Und die Rede ist vom FC Arsenal, den ja wohl keiner die besseren Karten gegeben hatte vor diesem Duell gegen Real Madrid zu Hause. Ich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Wir beide haben gesagt, einen guten Tag. Und mit einer Rückkehr von einigen verletzten Spielern kann Arsenal auch gegen Real überzeugen. Und am Ende war es eben dieses Szenario. Arsenal kommt da mit mächtig Rückenwind und mit Bukayo Saka und Gabriel Martinelli auf den Außen zum ersten Mal seit 1800 gefühlt und machen das einfach fantastisch.
Das war genau diese besondere Nacht, die sie brauchten. Was da für Tore gefallen sind, wie dieses Spiel verlaufen ist, war absurd. Also Arsenal, keine Frage, macht ein wirklich gutes Heimspiel, gewinnt am Ende mit 3-0 gegen Real. Aber die Art und Weise, gerade offensiv, wie die Tore gefallen sind, das ist so ein Ding, das passiert dir, ich weiß nicht, alle paar Monate, wenn du ein Top-Team bist, wahrscheinlich eher alle paar Jahre, dass du 2 Freistöße reinsetzt in Person von Declan Rice. Selten so gesehen. Und selbst das dritte Tor wird mir noch zu wenig drüber gesprochen, weil es im Verhältnis zu den Freistößen natürlich unspektakulär wirkt. Aber dieser Abschluss von Mikel Merino direkt mit links, wie sie spielen, wie eiskalt der ist, das ist wirklich beeindruckend gewesen. Und ich glaube, wir müssen jetzt nochmal über die Freistöße quatschen. Wo holt er die her? Was war das?
Das wollte ich dich gerade fragen. Wo holt Declan Rice die Freistöße her? Also, dass der Mann eine gute Schusstechnik hat, das weiß ich. Der schießt auch gerne mal aus der zweiten Reihe. Kann das auch echt gut. Aber diese Feintechnik, diese Präzision, ja, bis in den letzten Zentimeter, das waren ja perfekte Freistöße. Die siehst du von den besten Schützen so. Und er macht es halt an einem Champions-League-Abend gegen Real nicht einmal, sondern zweimal. Ich habe meinen Augen ja nicht getraut. Unglaublich. Diese Nacht wird er nie mehr wieder vergessen. Und wenn da jetzt nicht noch irgendwas Verrücktes im Rückspiel im Bernabeu passieren sollte, dann war es am Ende auch Declan Rice, der sie da ins Halbfinale gebracht hat. Und unfassbar. Also sie haben halt keinen Stürmer. Und dann macht halt Declan Rice einen Doppelpack und Merino nachher noch das 3-0. Ich würde sagen, sie haben den Fokus richtig gelegt. Natürlich für uns immer enttäuschend, kann man auch mal offenlegen. Wir haben sie jetzt die letzten Wochen nicht mehr so oft reingenommen in der normalen Folge hier in der Premier League, weil wir auch einfach das Gefühl hatten, dass sie nicht mehr diesen Fokus auf die Premier League legen. Und man muss ja keine Mannschaft ellenlang hier besprechen, die selbst nicht mehr unbedingt Bock hat auf Premier League gerade. Aber die haben sich halt für die Champions League geschont und das auch wirklich vollkommen richtig gemacht und auch in Perfektion.
Zahlt sich aus, am Ende alles richtig gemacht. Im Nachhinein, auch wenn sie jetzt wieder gegen Brentford Punkte haben liegen lassen, holen dann nur einen Zähler. Auch hier wieder Declan Rice mit einem richtig schönen Solo, der Mann, über den gesprochen wurde. Aber am Ende interessiert das keinen, dass sie Punkte liegen lassen, dass auch die letzten Wochen nicht so gut waren. Wenn du halt zu Hause einfach Real Madrid 3-0 schlägst, interessiert das niemanden mehr. Und auch, dass Traumtore dafür nötig waren, interessiert auch keinen mehr, weil am Ende 3-0 auf dem Blatt steht. Und wenn du es irgendwie schaffst, im Bernabeu nicht diesen Schwung von Real über dich rüberrollen zu lassen, dann gehst du halt einfach weiter gegen Real Madrid in der Champions League. Ich glaube, jeder, der die letzten 5 bis 10 Jahre den Weltfußball irgendwie verfolgt hat und die Champions League gesehen hat, weiß, wie schwer das ist, dieses Team in einer K.O.-Phase auszunocken. Und sie haben jetzt so gute Karten, weil Declan Rice einfach Sachen gesehen hat, Sachen gemacht hat, die er, glaube ich, so die nächsten Jahre auch nicht mehr machen wird. Also seien wir einfach froh, aus Premier League-Sicht, aus Arsenal-Sicht, dass er diesen Tag gewählt hat, um ja, den inneren Beckham irgendwie zu finden.
Aber einen einfachen Turnierbaum haben die ja auch nicht. Jetzt würde dann im Halbfinale Paris warten, würde ich mal annehmen, gegen Villa, kommen die weiter. Und dann hast du im Halbfinale Paris gegen Arsenal und dann wahrscheinlich Inter gegen Barcelona. Und dann kommt es vielleicht wirklich zu dem Finale Barca gegen entweder Arsenal oder gegen PSG. Also schon eine ganz coole Anordnung dieses Jahr und ich bin echt gespannt. Auf jeden Fall, Arsenal, unser Fazit, haben alles richtig gemacht die letzten Wochen. Fokus darauf gelegt, Bukayo Saka kommt zum genau richtigen Zeitpunkt zurück. Und jetzt stehen sie wirklich am Rande dieses ganz großen Triumphs gegen Real Madrid. Und wir schauen hier auf das letzte Spiel dieser Folge. Und das kommt aus der Premier League und heißt Man City gegen Crystal Palace. Und wir hatten es letzte Folge schon drin. Kevin De Bruyne verlängert seinen Vertrag bei den Sky Blues nicht, anders als Salah und Van Dijk. Und verlässt die Sky Blues, bekam aber hier nochmal den Startelf-Einsatz auch gegen Crystal Palace. Und das ist schon echt witzig, weil anscheinend will sich jetzt De Bruyne nochmal für seinen nächsten schönen Vertrag, vielleicht in Saudi-Arabien, empfehlen und dreht hier echt auf zu einer De Bruyne-Classic-Show, ne?
Seit der Mann weiß, dass es nicht weitergeht bei City, kriegt er die Startelf-Einsätze und bringt Leistung. Also es ist einfach so, hat hier einen richtig guten Tag gegen Palace und alleine, dass ich nochmal einen Samstag erlebt habe, wo ich Fußball geschaut habe, erst Man City und ich sehe De Bruyne auf der 10 als Captain und dann gucke ich Bayern und sehe Müller auf der 10 als Captain. Das, ja. Das war schon irgendwie Nostalgie, lass uns einfach das genießen, wie lange es noch geht. War der erste Heimauftritt von De Bruyne im Etihad seit Bekanntgabe von seinem Abschied. Auf der anderen Seite Palace, wir haben es letzte Folge schon angeteasert, wollten wir kurz mal mit reinnehmen, weil die auch spannend sind. Haben die ersten 8 Spiele in der Liga nicht gewonnen, sind katastrophal in die Saison gestartet, hatten diese späten Abgänge, Odyssee ist gegangen, der Ausnahmespieler, wir sind jetzt bei Bayern, was der kann, haben dann viel eingekauft, aber eben zu einem sehr späten Zeitpunkt. Also Leute wie Saar, Kamada, man hat irgendwie versucht, das zusammenzuführen, Lücken zu schließen. Es ist immer wieder der Satz gefallen, auf mehrere Schultern verteilen, das Fehlen von Olise, aber man hat es nicht richtig hinbekommen, bis es dann Klick macht. Und nach diesen 8 Spielen, die sie nicht gewinnen, spielen sie jetzt eine richtig gute Runde und sind vor dem City-Spiel aus den letzten 10 Spielen Zweiter. Nur Liverpool hat einen Punkt mehr geholt. Palace aus diesen 10 Spielen mit 22 Punkten. Die sind richtig, richtig gut im Moment. Und Mateta kommt nach diesem Horrorfoul zurück und trifft direkt. Hat eine Körpersprache wie keine Ahnung was. Spielt nach vorne guten Fußball. Eze macht immer wieder Spaß beim Zugucken. Und dieses Team von Glasner funktioniert. Und dass die hier gegen City kommen, ich war echt gespannt. Und ich habe mich darauf gefreut, weil die kommen mit ganz, ganz viel Rückenwind.
Tun sie. Und natürlich auch mit einer ultra geilen Mannschaft, mit einem ultra geilen Trainer. Das ist einfach ein geiles Projekt. Projekt, ich hasse dieses Wort. Und machen sie einfach überragend und sind ja auch sowas wie der Angstgegner von City. Ich habe da jetzt die Zahlen nicht mehr rausgeschrieben vorher, aber das muss schon echt gut sein, was sie da im Vergleich zu anderen die letzten Jahre immer gegen City abgerissen haben. Und genau so starten die ja auch, ne? Also ich glaube, City hat die ersten 20 Minuten nicht ganz gewusst, wo sie jetzt heute sind.
Nee, und vor allem steht es danach, als sie es dann wissen, 2-0 für den Gegner. Eze und Richards nach Ecke sind die Torschützen. Und es gibt sogar noch das dritte. Also es geht genauso weiter. City wirklich am Anfang ohne Bodenhaftung, liegen 3-0 hinten, nur die Abseitsfahne ganz knapp nimmt das Tor eben zurück. Und der zweite Treffer von Eze zum 3-0 für Palace zählt nicht. Und De Bruyne nimmt dann das Heft des Handelns in die Hand. City wird dann auch sportlich zur Heimmannschaft, übernimmt das Ruder und der setzt dann nach einer knappen halben Stunde einen Freistoß direkt rein. Wir bleiben im Bild, nicht ganz so schön wie der von Declan Rice, aber auch nicht schlecht. Pfosten rein, Torwart-Ecke und dann steht es nur noch 1-2.
Ja, auf jeden Fall ganz, ganz wichtiges Tor für ihn und der erste schöne Freistoß, den wir heute hier in der Folge haben. Ja, einfach wunderbar, glaube ich, für den Jungen nochmal auf seiner Abschiedstournee zu Hause einen direkten Freistoß reinzuhauen. Das war wirklich Nostalgie pur. Und danach ist es Omar Mamouche, der den Ball einfach mal Volley in die Maschen knallt und seinen guten Anfang ja auch so ein bisschen da Rechnung trägt. Ist er echt gut in die Premier League gestartet. Jetzt fällt er noch Haaland aus. Noch mehr Verantwortung liegt auf ihm. Aber er macht's gut. Er gefällt mir eigentlich in jedem Spiel. Bewegt sich da sehr gut. Hat seine Form auf jeden Fall gut aus der Bundesliga in die Premier League rübergebracht. Und dann gleichen sie noch vor der Pause wieder aus, wonach sie am Anfang nicht ganz aussah. Und dann machen sie nach dem Seitenwechsel einfach in Reihenform weiter und gleichen wirklich dem City von vor 3-4 Jahren.
Und der überzeugende Mann, De Bruyne. Also er erzielt das erste Tor selber, dann spielt er den vorletzten Pass beim Mamouche-Treffer, legt da so auf Gündogan auf, der trifft den Ball nicht richtig und dann ist es Mamouche. Kovacic-Treffer direkt vorbereitet, also bei allen drei Toren, die von 0-2 auf 3-2 gestellt haben, ist De Bruyne der Mann und dann ist es am Ende einfach Qualität und sie gewinnt es mit 5-2, weil noch McGetty und O'Reilly Torschützen werden und eben den Palace-Keeper bezwingen. Beim 4-2 müssen wir noch über den Vorlagengeber reden, weil das war dann zur Abwechslung mal nicht De Bruyne, sondern Ederson. Hatten wir schon mal hier drin, weil er da den Rekord gebrochen hat. Er war schon mit den 6 Vorlagen in seiner Karriere der Rekordhalter ever. Es gibt niemanden, der im Tor das reproduzieren konnte, was er im Moment macht. Und jetzt ist es Vorlage Nummer 7 und die vierte in dieser Saison. Also in der ganzen Karriere 7 Vorlagen, 4 in dieser. Und beides Rekord hat noch nie ein Torhüter auf diesem Planeten so gemacht.
Ja, sehr cool. Auf jeden Fall, was der mit seinen langen Bällen kann, davon träumen manche Innenverteidiger. Also hat er echt eine extreme Präzision im Fuß und trotzdem ist es ja auch ein Mittel, was die anscheinend einstudieren. Ne? Also du merkst ja auch sofort die Laufwege von den Außen oder von den Vorderen, wenn da Ederson mal kurz den Kopf hebt Richtung Mittellinie. Da sind ja immer so zwei sofort auf ihren Fahrrädern unterwegs und laufen da die langen Läufe lang und machen das wirklich überragend. Und am Ende hier, wie gesagt, 5-2. Kurzer Blick hier auf die Tabelle, nachdem City eben gegen Palace hier zu Hause gewinnt. City auf Platz 5, der ja, glaube ich, sicher mittlerweile für die Champions League im nächsten Jahr reicht, für die Premier League. Das ist aber alles wahnsinnig eng, weil City eben mit 55 auf 5, Sechster ist Chelsea mit 54, also ein Punkt weniger. Die haben nur unentschieden gegen Ipswich gespielt. Und auf Platz 7 Aston Villa mit einem Punkt Rückstand, die sich immer mehr da oben ranziehen, weil die gegen Southampton mit 3-0 gewonnen haben. Da hat Marco Asensio 2 Elfmeter verschossen. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Und was ich auch noch irgendwie cool fand, Unai Emery, Aston Villas Trainer, hat auch im Rahmen des Champions League-Spiels gegen Paris gesagt, dass sie den Fokus auf die Premier League legen. Das hörst du so klar heutzutage nicht mehr so häufig, dass noch wirklich Trainer von Fokus öffentlich sprechen. Aber Emery meint, unser Fokus ist die Premier League, Pokal und Champions League ist quasi ein Nebenerwerb.
Ja, spannend da auch mal eine andere Meinung zu hören. Und allein vom Fußballtechnischen ist er auch positiv aufgefallen, weil bei diesem 3-0 Erfolg gegen Southampton, wo Asensio nicht getroffen hat, gab es 3 Joker-Tore. Also dreimal hat ein Spieler, den Emery eingewechselt hat, getroffen. Watkins, Marlon und McGinn. Auch das Premier League History Rekord gab es noch nie. 3 Joker treffen alle. Also hier noch eine weitere Bestmarke. Und ich würde gerne noch einmal ganz kurz zurück zu Man City und Kevin De Bruyne, weil der sich zu seiner Zukunft geäußert hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wir wissen, bei City geht es nicht weiter, aber was passiert? Geht der Mann in die USA, bleibt er in Europa, bleibt er sogar in der Premier League? Und er hat gesagt, er ist offen für jedes Projekt und angesprochen auf einen Wechsel innerhalb der Premier League, hat er gesagt, puh, ist noch zu früh, ich würde es aber nicht ausschließen. Also schon spannende Worte, finde ich. Das klingt nach, ich bleibe in Europa.
Aber welchen Verein kannst du dir da vorstellen? Also ich würde da vielleicht mal sogar einen Chelsea in die Runde werfen. Wenn ich mir jetzt mal so die ganzen Mannschaften hier angucke, da kommen halt nicht so viele Mannschaften in Frage, die da erstmal das mit Sicherheit hohe Gehalt stemmen können, aber dann auch nochmal so einen Altmeister unter Vertrag nehmen würden. Das wäre dann, glaube ich, vielleicht eher so eine Mannschaft, die schon relativ jung ist, wo man dann vielleicht so einen Leader noch besser gebrauchen könnte, der erfahren ist, der auch junge Spieler anleitet. Ich glaube, United wird nicht mehr jetzt so einen alten Spieler kaufen, wenn sie schlau sind zumindest. Liverpool will es wahrscheinlich nicht, Tottenham kann es nicht stemmen. Arsenal würde ich auch nicht sagen, in ihrer Philosophie jetzt gerade. Und dann bleibt halt fast nur noch Chelsea, die das auch finanziell stemmen könnten, oder?
Rückkehr? Ich glaube nicht, dass er in der Premier League bleibt. Genau,
einfach nee, auch aus aber wäre mal ein spannendes Gedankenkonstrukt.
Ja, ich verstehe es, aber ich würde Chelsea ausschließen, weil Ex-Club das Ganze ist auch nicht so glücklich auseinandergegangen. United, einfach aus der Manchester-Rivalität, wird er niemals machen. Und alles andere, ich sehe es nicht. Also ich glaube, dass er einfach keinen Fit hat. Ich sehe ihn in Spanien, Italien, wo der Fußball insgesamt einen Tacken langsamer ist, wo er brillieren kann. So im Isco-Anthony-Stil. Ich glaube, wenn er da in der Sonne ein bisschen Fußball spielt, das würde ich eher sehen. Ich hoffe, wir behalten ihn in Europa. Ich hoffe, er geht nicht in die USA oder Co. Ja. Dass wir noch ein bisschen mehr von ihm hier in unseren Top-Ligen sehen. Aber erstmal spannend, dass er sich auch so direkt dazu äußert. Habe ich erstmal nicht mit gerechnet. Und er schließt auch das nicht aus. Also vielleicht liegen wir beide auch falsch und es gibt den Fit in der Premier League. Wer weiß.
Nee, ich würde es ganz anders sehen. Ich glaube, der Junge ist ein sehr schlauer Mensch. Der hat, glaube ich, seinen letzten Vertrag auch schon selbst verhandelt bei Man City, was ja nicht viele Spieler machen. Und der treibt gerade seinen Preis, glaube ich, hoch. Das sehen wir auf dem Platz mit einem direkt verwandelten Freistoß. Das sehen wir auch in seinen Aussagen. Oh, ich bin noch sportlich ambitioniert. Ich kann mir auch hier einen guten Wechsel in der Premier League oder in Europa vorstellen. Ich glaube, er treibt seinen Preis in der Wüste oder eben in den USA gerade mächtig hoch. Und da wird er, glaube ich, trotzdem landen, denke ich.
Ich finde es schade, aber alles dazu erfahrt ihr bei uns auch in den nächsten Wochen und Monaten, wann auch immer er es bekannt geben wird. Und das war es mit unserer Besprechung der 3 Spiele im Detail. Wir haben Euroleague und Champions League auch abgehakt. Deswegen gehen wir über zum Ergebnisüberblick. Den Anfang gemacht haben City und Palace, 5-2 von uns besprochen. Dann gab es Brighton gegen Leicester, 2-2. Brighton unter Hürzeler aktuell ein bisschen so am Schlittern, sieht nicht mehr so gut aus. Leicester hatte davor 797 Minuten nicht getroffen in der Liga. Es brauchte nur Brighton als Gegner und das Ganze läuft wieder, treffen direkt doppelt. Also das 2-2 durchaus bemerkenswert. Und dann Nottingham gegen Everton, da können wir kurz reingehen. Weil, du hast schon Nottingham auch hier indirekt angesprochen, von denen oben sind die ein bisschen am Schwächeln.
Total. Jetzt die letzten beiden Spiele verloren. und hier gegen Everton. Also ich verstehe diesen Ansatz von Nuno Espirito Santo, dass man echt dem Gegner den Ball lassen will. Aber Everton zu Hause mit 58% Ballbesitz, da den Ball geben, also das sehe ich nicht für eine Mannschaft, die Champions League spielen will. Und am Ende bekommen sie da auch so ein bisschen fußballethisch ihre Quittung, weil Doucouré nach 94. Everton den Sieg einballert und dann Nottingham ganz alt aussehen lässt, die ja gerade echt Druck bekommen von unten, weil da andere Mannschaften richtig angreifen. Und die gucken jetzt mittlerweile, glaube ich, über alle Schultern, die sie irgendwie haben.
Ja, das müssen sie auch. 9 Spiele ungeschlagen gewesen bis dahin, aber schon ein paar Unentschieden dabei. Jetzt auch die Niederlage gegen Everton maximal dramatisch. Villa schlägt Southampton mit 3-0. Wir haben drüber gequatscht. Arsenal und Brentford trennen sich 1-1. Auch deshalb, weil Arsenal komplett rotiert und eben nicht mehr den Fokus auf die Liga legt. Dann haben wir noch ein spannendes Resultat, auch bei einem Champions League Europa League Anwärter mit Chelsea, die bei Ipswich nicht über ein 2-2 hinauskommen. Also auch das, sie drehen das sogar noch, liegen 2-0 hinten, kommen noch auf ein 2-2. Zeigt, einige da oben haben einfach im Moment nicht den besten Lauf.
Ja, absolut. Lagen da 0-2 hinten. Ich habe es mir auch lange angesehen. Und Chelsea hat ja noch echt was aufzuholen eigentlich. Wollen natürlich in die Champions League von der Form. Und spielerisch würde ich sagen, sieht es da im Moment eher schlecht aus. Da würde ich ihnen jetzt nicht die besten Karten geben. Die Ipswich-Fans haben zwischendurch sogar schon mal gesungen, können wir nicht jede Woche gegen euch spielen, weil sie halt schon 2-0 geführt haben und auch das Hinspiel in Ipswich gewonnen haben gegen Chelsea. Aber am Ende kommt Chelsea da eben nochmal gut zurück und rettet zumindest den einen Punkt.
Dann haben wir Liverpool, die West Ham mit 2-1 zu Hause bezwingen mit den zwei ganz großen Vertragsverlängerungen. Die Wolves ebenfalls zu Hause erfolgreich im 6-Tore-Spektakel gegen Tottenham mit 4-2 siegreich. Und dann haben wir Newcastle gegen United mit dem deutlichen 4-1. Morgen gibt es dann noch Bournemouth gegen Fulham und Newcastle hat noch das Nachholspiel am Mittwoch gegen Palace. Also da können sie richtig, richtig große Punkte holen im Kampf um Platz 3 um die Champions League. Und jetzt abschließend, jetzt darfst du mal anfangen, sonst ist es fast immer andersrum. Was ist denn dein Spieler des Spieltags?
Ich fand es gerade grandios, dich einfach mal die Ergebnisse machen zu lassen. Also wirklich Leute, oder? Also davon gerne mal irgendwie ein bisschen Support da lassen, ja, in den Kommentaren. Kann Robin Held das nicht mal öfter machen? Ich habe mich gerade zurückgelegt, ich habe da der Stimme gelauscht und überragend, überragend. Auf jeden Fall mein Spieler des Spieltags, Jack Clark. Ich bin mal so ein bisschen außergewöhnlich gegangen. Okay. Ich dachte mal jetzt nicht irgendwas Normales. Wie gesagt, ich habe mir Chelsea gegen Ipswich angeschaut und Jack Clark bei Ipswich, noch ein zweiter Spieler, den man vielleicht mal im Auge behalten könnte für einen Sommertransfer im Zweifel des Abstiegs. Links außen kam im letzten Sommer aus Sunderland für mächtig Geld für 18 Millionen Euro. Und hat jetzt schon 4-5 Vorlagen in der Premier League und hat mir auch hier wieder echt gut gefallen. Der Junge hat eine starke Ballführung, ist ruhig am Ball und auch noch sehr jung mit 24 Jahren und definitiv unter dem Radar. Ich würde mal sagen, einer to watch die nächsten Monate.
Spannender Call. Hier vielleicht auch Torschütze Enciso zu erwähnen. Bei Ipswich vielleicht dem einen oder anderen durchgegangen. Kennen wir aus Brighton-Zeiten, wo die noch richtig erfolgreich waren. War der Mann auf der 10 phasenweise gesetzt, jetzt nur bei Ipswich. Was heißt nur bei Ipswich unterwegs und hier torreich erfolgreich. Mein Spieler des Spieltags, ich muss bei Newcastle reingehen. Und ja, Harvey Barnes war Scoring-Output-mäßig der Beste mit seinen 2 Treffern. Ich nehme aber Sandro Tonali. Was der Mann abgerissen hat im Maschinenraum, im 6er-8er-Bereich, war sensationell gut, macht dieses Volley-Tor. Und die Szene, die mich jetzt hier am Ende dazu bewegt, ihn zu nehmen, ist, glaube ich, 90. plus 3. Spiel ist entschieden, 4-1. Und der Mann rennt mit dem Ball von der Mittellinie bis zur Eckfahne, schirmt ab, spielt einen cleveren Pass und läuft, läuft, läuft. Der Mann hat richtig die Zeit genutzt, als er gesperrt war und sah für mich aus wie der Fitteste auf dem Platz. Und gerade im Zusammenspiel mit Joel Linton, Guimarães, das ist so eklig, gegen die zu spielen. Und Tonali für mich an diesem Tag noch einen Tacken besser als die beiden anderen.
Ja, wie gesagt, der Mann ist auf jeden Fall ein spannender Typ, auf und neben dem Platz. Und hat dann anscheinend echt seine Abstinenz gut genutzt. So, Leute, wenn ihr uns jetzt supporten wollt, wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann zeigt das bitte, weil jetzt nennen wir euch ein paar Tricks, wie ihr uns helfen könnt. Erst natürlich ganz wichtig, ein Abo dalassen, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Und das hilft uns natürlich auch am meisten, wenn ihr uns abonniert auf allen Plattformen. Geht das? Lasst uns eine gute Bewertung da und kommentiert. Ganz wichtig, die heutige Folge bei Spotify. Ich hau einfach mal eine Frage raus, wäre nice, da ein paar Kommentare zu bekommen. Glaubt ihr, Liverpool wird die nächsten Jahre dominieren nach den neuen Vertragsverlängerungen von Salah und Van Dijk? Ansonsten könnt ihr uns bei PayPal auch unterstützen. Den Link dafür gibt es in der Folgenbeschreibung und macht das mit einem schönen Betrag. Könnt uns auch gerne eine Frage stellen, die wir dann wie immer für euch hier beantworten. Auch gerne bei Instagram vorbeischauen, Radio England FM. Da versuchen wir ja gerade unser Game ein bisschen zu verändern und da auch ein bisschen aktiver zu werden. Das kann nicht schaden, uns da auch mal reinzufolgen und abzuchecken. Und ansonsten wieder gleiche Welle, gleiche Stelle nächste Woche.
Bis dann. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.